Ja, das ist wirklich so. Ich fühle mich richtig zu Hause bei euch. Ja, wunderbar, wie wir gemeinsam den Herrn anbeten, loben und preisen dürfen. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Gott. Herr, wir preisen dich, dass du diese Gemeinde, diese 16 Jahre durch Höhen und Tiefen durchgeführt hast. Du warst treu, du stehst zu ihnen, sie waren treu zu dir. Und ich danke dir, dass sie als Licht hell scheinen in unserem Land. Ich preise dich, dass sie die Gesegneten des Herrn sind, auserwählt, bestimmt, dass sie hingehen und Frucht bringen und diese Frucht bleibe. So mache auch dieses Wort jetzt lebendig, dass es 160, 30-fältig Frucht bringe und dass es uns durchs Herz geht und wir es mitnehmen als wertvollen Schatz. Und dass auch dieses Wort uns begleitet auf unserem Weg mit dir. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig zu wissen, wer wir sind. Ja, wer bist du? Wie sieht dich Gott? Wie sieht dich Jesus? Darüber sollten wir uns schon Gedanken machen. Ich finde, es ist sehr schön, wenn wir die direkte Bestätigung von Jesus haben. Du bist meine Geliebte, du bist mein Geliebter. Du gefällst mir. Manchmal sagte er mir, Willi, gut gebrüllt, Löwe. Ja, also hast du gut gemacht. Und so ist es so wichtig, dass wir eine gute, lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Um in Autorität beten zu können, brauchen wir diese gute Beziehung. Darüber möchte ich jetzt reden. Über manches haben wir heute Morgen schon gehört bei der Leiterschaft. Aber wir wollen da tiefer hineingehen, weil es nicht nur darum geht, eine Stadt oder ein Gebiet frei zu beten, sondern es ist wichtig, dass wir bei uns zu Hause und in unserem Leben frei sind, dass wir uns entfalten können nach dem Willen Gottes. Und da kam mir vorher in den Sinn, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und die Frucht bleibt. Willkommen, ihr Erwählte des Herrn. Und deswegen sollen wir Frucht bringen und ein Land einnehmen. Ja, es geht wirklich um das Gebet in Autorität. Wir alle wissen miteinander, dass im Gebet wir nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen zu kämpfen haben, sondern jeder, der mit Jesus unterwegs ist, wird konfrontiert mit der gefallenen Engelswelt. Wir nennen sie auch Dämonen oder Dämonenfürsten. Und deswegen hat der Paulus uns geschrieben in Epheser 6 ab 10, und ich sage euch da nichts Neues, aber trotzdem will ich da nochmals mit anfangen, zuletzt oder zum Schluss. Das heißt, hey, wenn ihr siegreich sein wollt, solltet ihr den ganzen Epheserbrief durchlesen und übrigens, wenn euch mal nichts einfällt zu beten, dann betet doch den Epheserbrief. Betet ihn hinein in euer Leben, der eignet sich hervorragend, egal welches Kapitel ihr auch nehmt. Und deswegen zuletzt, ich möchte sagen, der ist wirklich unwahrscheinlich wertvoll, dieser Epheserbrief, den wir lesen und beten dürfen. Und deswegen sagt er jetzt zum Schluss, ja, zum Schluss kommt ja meistens das Beste. Also, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ich weiß, dass ich über dieses Thema schon bei euch gepredigt habe, deswegen ist es auch bei mir nur die Einleitung jetzt. Aber in Zukunft wird es auf jeden Fall stimmen. Wir müssen lernen, was es heißt, stark in Jesus zu sein. Wer sind wir in Christus? Wer bin ich in Christus? Was sagt die Bibel über mich, wer ich bin? Nur wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, kann ich in Autorität gegen diese Mächte angehen. Und diese Mächte sind gemein und es sind nicht die sogenannten Schlangen und Skorpione, auf die wir treten. Schlangen und Skorpione sind in der Regel unter uns, sogenannte untere oder niedrige Dämonen, sondern hier ist die Sprache von Weltenbeherrscher. Und ich nenne das immer so, sie herrschen aus der vierten Dimension heraus und kontrollieren, wollen unser Leben kontrollieren, die Stadt kontrollieren, ja, das ganze Land kontrollieren. Und sie suchen Menschen, die ihnen dienen. Genauso wie Gott Menschen sucht, die ihm dienen. Ohne Menschen, die sich ja bereitwillig erklären, den Finsternismächten zu dienen, können sie schwerlich ein Land beherrschen. Genauso kann das Reich Gottes in einem Land nicht Land einnehmen, wenn nicht das Reich Gottes gebaut wird durch Menschen wie dir und mir. Und so seht ihr schon diesen Konflikt. Also wir stehen automatisch im Konflikt drin. In dem Moment, wenn wir die Seiten wechseln, und wir haben sie gewechselt, wir haben den Bereich der Finsternis verlassen, in dem wir unser Leben Jesus übergeben haben, und wir sind hineingekommen in das Reich des Lichts durch den Glauben an Jesus Christus. Das haben wir sichtbar gemacht in der Taufe, diesen Seitenwechsel. Wir wurden mit neuem göttlichen Leben erfüllt und sind dann wirkliche, ernstliche Gegner des Feindes, der ja die Menschheit vernichten möchte. Das Reich der Finsternis ist immer auch das Reich des Todes. Das Reich des Lichts, zu dem wir gehören, ist immer das Reich des Lebens, müsst ihr sehen. Und da seht ihr schon, wenn ihr Geisterunterscheidung wollt, wisst ihr genau, wie die Politik zum Beispiel ist. Ihr braucht nur sehen, wollen sie wirklich das Leben oder was fördern sie wirklich? Und da haben wir Geisterunterscheidung. Aber wir sind für das Leben. Schon vom Mutterleibe an bis zum Schluss. Wir sind für das Leben. Wir sind Teil des Reiches Gottes. Und so kommen wir also diesen Mächten, die von der unsichtbaren Welt, diese Gefallenen, ich nenne sie gefallene Engelsfürsten, oder Jesus nennt diese Mächte die Starken. Also die von oben herein eben unser Leben beeinflussen wollen, unserer Stadt, unserer Umgebung, letztlich des Landes und letztlich natürlich, hier heißt es, Weltenbeherrscher. Na? Und Jesus nennt ihn ja den Fürsten dieser Welt. Er darf immer noch herrschen, aber er darf nur das tun, wozu ihm der Vater Erlaubnis gibt. Bitte merkt es. Wenn in den kommenden Monaten und Jahren Dinge in unserem Leben und in unserem Land geschehen, die wir überhaupt nicht einordnen können, und die Finsternis immer stärker wird, die Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und zunehmen in unserem Land, dann denkt immer daran, der Allmächtige regiert. Es muss alles an Gott vorbei, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe vieles nicht. Allerdings, wenn wir nahe bei Jesus sind und nahe im Herzen des Vaters, verstehen wir immer mehr. Aber das macht unsere Lage nicht einfacher. Nur weil wir besser erkennen, dann merken wir, oh oh, es sieht gar nicht so gut aus mit uns. Aber, gute Nachricht, du bist an der Seite des Siegers. Wir wissen jetzt schon, wie dieser Kampf ausgeht. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das habe ich schon früher gesagt. Ich weiß, wer zum Schluss den Sieg hat. und an seiner Seite bin ich. Das ist Jesus Christus. Und diese Autorität müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr kämpft. Aber ihr müsst nach den Regeln kämpfen, da denke ich, habe ich auch schon drüber geredet, weil diese Mächte wissen ganz genau, was sie machen dürfen und was nicht. Und was ich feststelle, auch bei Befreiungsgebeten und so weiter, die dämonischen Mächte und diese gefallenen Engel, die kennen die Bibel viel mehr und viel besser wie die meisten Christen. Die wissen ganz genau, was sie machen dürfen und was nicht. Und wenn ihr ihnen durch das Wort Gottes, wenn er sie in die Schranken weist, dann müssen sie gehorchen, weil sie wissen, das Wort Gottes muss geschehen. Auch wenn es momentan nicht so aussieht. Also das müsst ihr wissen. Das ist immer mein Trost, dass der Allmächtige regiert und deswegen wollen wir zur Waffenrüstung Gottes greifen, weil wir angegriffen werden. Bombenanschläge gab es jetzt zum Glück in den letzten Jahren bei uns im Land wenige. Im Ausland war es viel, viel schlimmer. Und die Bombenanschläge sind meistens sehr gemein. Übrigens arbeitet der Feind immer. Gemein, hinterhältig, hinterlistig. Und deswegen müssen wir lernen, mit diesen hinterhältigen Angriffen umzugehen. Und wo ist unser bester Schutz? Allein bei Gott im Allerhöchsten. Deswegen alle Leute, die wirklich ernstlich mit Jesus vorangehen, die beten auch zurzeit den Psalm 91. Und sie beten vor allen Dingen, ich habe nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Okay? Das ist doch klar, weil die Angst wird geschürt, aber nicht mit uns. Wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern die Liebe Gottes in uns treibt die Furcht aus. Und somit sind wir nicht mehr so manipulierbar und werden auch nicht so schnell krank. Übrigens hatte Corona 2 Wochen, auch nur über Ostern. Und ja, was soll ich dazu sagen? So nach meiner Erfahrung, ich kenne kaum jemand, der das so leicht überstanden hat wie ich. Sogar die Ärzte waren erstaunt. Also der Herr, der Allmächtige regiert, versteht ihr? Und jetzt, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr Luft und warte, bis noch bessere Medikamente auf den Markt kommen, oder? Der Herr wird mich weiterführen, okay? Das ist doch klar. So macht es der Herr und er hat es wunderbar und das bin jetzt ein Zeugnis dafür. Und meine Ingeborg wurde nicht angesteckt, was irgendwie ein Geheimnis ist, aber ja, der Herr hat das irgendwie so gemacht, mit oder ohne Medikamente, wir wissen selber nicht. So viel Fachmann sind wir nicht, aber der Herr regiert. Versteht ihr, das ist wichtig. Nun kannst du rebellisch sein, weil ich kam ja aus einer Fastenzeit heraus und wahrscheinlich haben meine Enkel mich angesteckt, anders kann ich mir es nicht vorstellen, weil ich die mal nach Hause gefahren habe und da lag dann die ganze Familie flach. Aber es ist wirklich wunderbar, wie der Herr führt. Du bist nicht dem Zufall ausgeliefert und nicht diesen Mächten hier. Du bist unter der Herrschaft Jesu Christi. Und deswegen, wenn ich stark bin in dem Herrn, dann sage ich oft, Herr, kümmere du dich um diese Mächte. Um den Starken, wenn es nötig ist, binde ihn, entmachte ihn und rufe den Sieg Jesu aus über alle deine Umstände. Am schwierigsten ist für uns, die wir versuchen, vieles zu begreifen. Also ich bin auch so ein Verstandesmensch. Und wenn ich dann gar nichts mehr begreife und wenn gar nichts mehr zusammenläuft, weil alles so unlogisch ist. Aber die Bibel sagt ja schon, ohne Gott verdummt ein Volk. Okay, dann gucken wir unser Volk an. Das gilt übrigens, die Worte stimmen, bis ganz nach oben. Das ist so. Und du wirst weise und klug mit dem Geist Gottes. Darum öffne dich dem Geist Gottes und du weißt, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Und der Tipp, lass doch Jesus mehr für dich kämpfen. Denn er ist der Garant für den Sieg. Und das ist interessant, was du, Andreas, vorher vorgelesen hast, aus 1. Petrus 2, da mache ich jetzt weiter. Das sind die Fortsetzung deiner Verse. Dort steht deutlich, was ihr wahrscheinlich schon wisst, aber ich will euch nochmals daran erinnern. Dort heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also, wer und was bist du? Du gehörst zum auserwählten Geschlecht. Leute, ein Auserwählter lässt doch den Kopf nicht hängen, oder? Übrigens, wenn man nach oben schaut, hat es einen Vorteil, man geht nicht so schnell unter. Ja, klar, Kopf über Wasser, das ist das Wichtigste heute. Also, wer bin ich? Ich bin ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin. Ich bin auserwählt vom allerbesten Gott. Und dann, Leute, da kriegst du ein Gottesbewusstsein. Ein göttliches, also dich mehr wie Selbstbewusstsein. Ein göttliches Bewusstsein. Und ob dann dein Anzug neu oder alt ist, du kommst daher mit erhobenem Kopf, okay? Das ist nicht so wichtig, sondern es ist die innere Haltung, die wir haben. Und die Welt braucht keine Kopfhänger und keine Leute, die depressiv sind und den Kopf hängen lassen, sondern unsere Welt braucht Leute, die Mut machen. Die Mut machen und sagen, hey, was ist mit euch los? Seid ihr nicht mehr normal? Ihr seid die Einzigen, die keine Angst haben. Ja. Ich sage es zwar immer so lässig, aber bei der Beerdigung, da verkündige ich immer, lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Darum, ich lebe oder sterbe, so bin ich des Herrn. Übrigens, das bete ich schon als Lebendiger, als Lebender. Nicht an meinem Grab. Ich lebe heute für den Herrn. Und deswegen, ob ich lebe oder sterbe, so bin ich des Herrn. Und ich bin ein königlicher Priester, dazu bin ich berufen, damit ich den Menschen weitersage, wie sie aus der Finsternis, aus der Manipulation, aus der Kontrolle, aus der Angst herauskommen ins Licht. Das ist unsere Aufgabe, okay? Wobei wir Christen in der Gefahr sind, besonders wenn wir auch in Alternativmedien unterwegs sind, noch deutlich zu erkennen, wie finster das aussieht in unserem Land. Aber davon zu reden, ist nicht so gut, finde ich. Weil die Finsternis will ja groß gemacht werden. Der Teufel zeigt uns, was er alles kann. Mit welchen Menschen, dass er das alles kann, da wundere ich mich. Aber vieles ist möglich. Mit oder ohne Geld. Auf jeden Fall will ich nicht wissen, was die Finsternis kann, sondern ich will sagen, was kann das Licht, was kann mein Jesus. Und so sollten wir den Menschen jetzt Hoffnung machen. Die sind noch nicht so sehr offen. Die Kinder am meisten zur Zeit, die haben Offenbarungen wie die Ältere nicht. Das ist jetzt wunderbar, was da gerade läuft. Aber ich muss wissen, ich gehöre jetzt zu Gottes Volk durch Jesus Christus. Und was ich lebe total aus der Gnade. Aus der Gnade bin ich oder durch die Gnade bin ich, was ich bin. Amen. Also nicht Leistung. Ja, wenn ich gut funktioniere, dann ist Gott für mich. Wenn ich nicht so gut funktioniere, ist er gegen mich. Das ist eigentlich Quatsch. Denn Gott ist für mich. Wer mag wider mich sein, sagt das Wort Gottes. Und so lebe aus der Gnade. Und warum ist es wichtig zu wissen, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, eine königliche Priesterschaft? Weil wir einmal mit Schuld und Sünde richtig lernen, umzugehen. Und dass wir auch lernen, was es heißt, königlich zu herrschen, göttlich zu herrschen. Das ist sehr wichtig. Ihr kennt auch die andere Bibelstelle aus Offenbarung 5. Da kommt es sogar selber sozusagen aus dem Mund Gottes oder aus dem Mund von Jesus. Da heißt es Offenbarung 5 ab Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Da wird also Jesus geehrt. Du bist würdig zu nehmen das Buch, aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Dann würden wir jetzt logischerweise sagen, wo denn? Wo herrschen denn die Christen in Deutschland auf Erden? Tja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja, wo herrschen sie denn? Wie herrsche ich denn? Auf der einen Seite ist es eine Sache zu erkennen, was schief läuft, vielleicht klar zu kennen, aber wie sollen wir es denn bitte schön ändern? Und ich habe festgestellt, wenn ich lerne, mit dem Wort Gottes zu beten, zu kämpfen, wenn ich die Impulse von Jesus bekomme, im Geist bete, tatsächlich langsam, aber sicher verändert sich was. Also, das heißt, mehr und mehr kommen auch in die Mainstream-Medien, kommen Lichtblicke rein. Okay, da muss man noch ein bisschen suchen nach diesen Lichtblicken, aber sie sind ansatzweise da, wenn man neutral die Medien anschaut. Also bekomme ich wieder Mut, weiter zu beten im Geist. Denn es sind ja nicht die Menschen, sondern es sind die Mächte dahinter, die unser Land kaputt machen wollen. So ist es. Unser Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern es sind immer die Mächte dahinter. Für die Menschen beten wir selbstverständlich. Denn wenn sie nicht umkehren, sieht es schlecht mit ihnen aus. Und ein königlicher Priester, der geht eben auch für unser Volk und für unsere Politiker vor den Thron Gottes. Und vielleicht betet er manchmal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das Gebet ist immer gut. Oder man bringt einfach die Schuld und Sünde zu Jesus und sagt, vergib ihnen oder gib ihnen die Chance umzukehren. Wenn man im Geist erkennt, dass früher gab es mal irgendwie so Science Fiction, habe ich mal gesehen, vor vielen Jahren, Welt am Draht. Und manchmal denke ich, aha, das sind manche am Draht. Ja, wie Marionetten, die sind am Draht. Da oben bewegt und da unten Kaspert's umeinander. Und da haben wir einen Einfluss, dass wir beten können gegen diese Mächte. Das sind Könige. Die regieren in der unsichtbaren Welt nach dem Wort Gottes, nicht gegen Menschen, möchte ich nochmal deutlich sagen, sondern wir wollen, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, egal wie gut sie drauf sind oder wie schlecht. Also weiterhin, aber in der unsichtbaren Welt sollte sich was verändern in unserem Land. Und so dürfen wir zweierlei Dinge lernen hier auf der Erde. Einmal die Sünden unseres Volkes und die Sünden unserer Leiter oder Ungerechtigkeit oder was auch immer ihr als Sünde seht in diesem Land. Das bringen wir vor Gott und sagen, Vater, wir haben gesündigt. Bitte vergib uns. Und sind wir ganz ehrlich, ich habe jetzt erlebt, mein Gut, dann 25 Jahre und die ganze Zeit eigentlich ging es von nach dem Krieg immer aufwärts und erlebe jetzt, dass die Dankbarkeit gegenüber Gott war kaum da. Und jetzt werden wir plötzlich dankbar sein? Jetzt beginnt das Gericht über unserem Land. Aber nicht, um uns zu zerstören, sondern damit die Menschen in diesem Land, dass sie zu Gott kommen, dass sie umkehren. Und wenn ihr mal so eine Unterhaltung habt mit Jesus oder so, mit dem Vater, und ihr unterhaltet euch, was wollen wir eigentlich machen mit Deutschland? Ne? Ich bin da manchmal im Zwiegespräch und dann einmal hat er gesagt, Willi, fällt dir was Besseres ein wie mir? Mir bleibt doch nichts anderes übrig, euch zu erschüttern. Und er sagt, ja, Ja, und meinst du, ich könnte schon aufhören, dieses Land zu erschüttern? Oh, das hat ja noch gar nichts gebracht. Aha, na, sagt der Herr, guck, das ist genau das, was ich dir sagen wollte. Das war nur die erste Welle, oder die ist noch nicht mal vorbei. Dann kommt die zweite und die dritte, wie auch immer. Dass dieses Volk beginnt umzukehren. Aber es gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich bin ja mittendrin. Und wir erleben ja das Ganze mit. Und trotzdem lernt als königliche Priester aus der Warte Gottes zu denken und zu beten. Und betet das Gute hinein in dieses Land. Auch in Römer 5 steht es 17, da steht es auch, dass wir durch Jesus Christus lernen zu herrschen im Leben. Durch den einen, und zwar ist das Römer 5, 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod herrschte, durch den einen, das ist also Adam, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, das sind wir, empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Über was herrschen wir im Leben? Zunächst mal über uns selber. Das ist die erste Aufgabe. Dass wir selber mit der Hilfe Gottes unser Leben im Griff haben, oder? Mhm. Wie viele Christen erleben wir, herrschen die tatsächlich in ihrem Leben? Oder werden die auch hin und her getrieben? Also wir lernen erst mal selber in unserem Leben zu herrschen. Und dann in positiver Weise den Willen Gottes hinein zu beten in unser Land. Dabei beten und herrschen wir nicht auf menschliche Art und Weise, sondern die Bibel sagt in 2. Korinther 10, das hatten wir heute Morgen auch schon, 3 bis 5, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, das hatten wir auch schon, und unsere Waffen im Kampf sind nicht menschlich, fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegenüber Christus. Also ihr seht, wir kämpfen nicht auf fleischliche Art und Weise. Das hatte ich vorher schon erklärt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern es geht gegenüber den Mächten. Und ich gehe jetzt auf diese Bibelstelle nicht so stark ein, aber ihr merkt doch, der Einfluss der Medien. Was hat einer mal gesagt? Ich weiß nicht, war das sogar vom Dritten Reich einer? Du musst so lange die Lüge weitersagen, bis jeder glaubt, dass sie die Wahrheit ist. Ich glaube, das war Goebbels oder so. Mir scheint, sowas läuft heute wieder. Auf der anderen Ebene. So lang wird etwas gesagt, bis alle glauben. Nur wir nicht. Weil wir den Geist der Wahrheit haben. Also bitte glaubt der Lüge nicht. Und damit bildet der Feind Gedankenfestungen in unserem Volk. Damit bildet er eine Glocke über unserem Land aus Angst. Und was habe ich gelesen? Sie machen jetzt sogar eine Analyse, wer sich schnell impfen lässt. Als erstes sind die, die Angst haben, die rennen. Und ich will euch sagen, von 10 Christen rennen 9. Das ist meine Erfahrung aus meiner Umgebung. Weil ihre Hilfe von der Spritze kommt. Meine kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ganz wichtig, weg von der Angst. Dann auch, was natürlich ist, Leute, die niedergeschlagen sind oder depressiv in der Psyche, die natürlich auch. Und dann Leute, die Angst haben vor dem Tod. Die wollen ewig leben auf Erden, aber das wird wohl nichts werden. Ja? Sondern, das ist, und das merken die ganz genau, und so wird hier gearbeitet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, mit diesem Geist der Furcht umzugehen und die Liebe Gottes und die Gnade entgegensetzen. Also, es geht nie gegen Menschen, sondern es geht auch um die Gedankenfestungen, dass wir immer wieder, wo wir können, die Wahrheit sagen. Aber ich muss euch leider sagen, die meisten Christen wollen die Wahrheit nicht hören. Denn die sagen dann, wenn du anderer Meinung bist wie Mainstream, da bist du Verschwörungstheoretiker oder ganz rechts außen, ne? Wie auch immer. Ne? Und die Bibel sagt schon, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen. Wisst ihr, wer die großen Verschwörer waren im Alten Testament? Ich sage es euch mit einem Wort, das waren nämlich die von Gott gesandten Propheten. Ja? Und die haben sie dargestellt als Verschwörer. Und die falschen Propheten, die haben was prophezeit? Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Bald wird Nebukadnezar besiegt werden. Und Jeremia musste genau das Gegenteil sagen. Leute, und so ist es heute. Passt auf, die falschen Propheten sitzen überall. Die sitzen nicht nur im christlichen Lager, sondern auch in den Medien, auch in der Medizin. Überall sitzen die falschen Propheten. Darum brauchen wir Unterscheidung, müssen frei sein und ohne Furcht. Das heißt, herrschen im Leben. Und ich mache eines. Seit der Corona-Zeit habe ich meine Zeit mit Jesus verdoppelt. Als von der Bibel lese, Ingeborg auch, vom Gebetet sein für Jesus mag gut, wir sind privilegiert, weil wir Rentner sind und wenn man früh aufsteht, hat man viel Zeit. Und dann kann man viele Stunden vom Herrn sein und dann hören und entsprechend beten. Und die ihr im Arbeitsprozess seid, macht's bitte auch so. Wisst ihr, als ich zum Glauben kam, ohne dass mich jemand angeleitet hat, bin ich eine Stunde früher aufgestanden, um meine Bibel zu lesen. Da war einer hungrig in mir. Der hat Hunger gehabt. Deswegen gehe ich schon viele Jahre in diese Bibelschule hier an meiner Bibel. Und da kennt man immer mehr, wenn man viel liest. Bitte liest die Bibel, bet mit der Bibel. Und das ist wichtig. Das macht dich stark. Dann natürlich sagt das Wort Gottes, ich habe euch auch geistliche Waffen gegeben. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ja. Ich habe euch geistliche Waffen gegeben und diese Waffen möchte ich mit uns jetzt noch ein bisschen durchgehen. Viele sind euch schon bekannt, dann dürft ihr das Innere abhaken und dann sagen, okay, die benutze ich schon. Aber ich habe festgestellt, dass Gott mir gezeigt hat, was er mir eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon als Waffe gegeben hat. Und ich muss sagen, oh, die hatte ich ja gar nicht so richtig eingesetzt. Weißt du, welche Waffen dir Gott gegeben hat? Und setzt du sie dann auch ein? Und folgende habe ich gefunden. Epheser 6 haben wir vorher schon aufgeschlagen und dann kommt ja die ganze Waffenrüstung, können wir relativ schnell gehen, weil da meistens viel in der Gemeinde auch darüber gepredigt wird. Aber ich möchte es eben erwähnen, weil diese Waffenrüstung Gottes, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ihr kennt das, diesen Gürtel der Wahrheit und da darf ich beten. Der Gürtel der Wahrheit, ich denke die Wahrheit, ich rede die Wahrheit, ich handle in der Wahrheit und der Geist der Wahrheit wird mich heute in aller Wahrheit führen und leiten. Wäre doch schon gut jeden Morgen, oder? Das zu beten. Weil dann seid ihr keine Opfer mehr der Lüge, wenn ihr den Geist der Wahrheit habt. Übrigens, den bete ich laufend rein in unser Land. Geist der Wahrheit, da gibt es ein altes Kirchenlied, O komm, du Geist der Wahrheit, das müssen wir wieder singen, ja, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Lug und Trug und Schein, war also damals schon so irgendwie. Und heute wieder, das ist so wichtig, also die Wahrheit über mich selber, dass der Geist der Wahrheit mich in alle Wahrheit leitet. Und dann dieser Panzer der Gerechtigkeit, das ist das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu bin ich gerecht. Und wenn irgendwann was zwischen uns kommt, dann bekenne ich meine Sünden Und ich sage, ja, ich bleibe in dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das sind alles noch Defensivwaffen eigentlich. Und dann die Schuhe der Bereitschaft heißt, wir nehmen nach wie vor das Land ein, das Gott uns gibt. Und Gott führt uns wunderbar wieder auch in neue Gemeinden. Wir tun eigentlich so gut wie nichts, sondern wir warten, wie wir geführt werden. So sind wir auch bei euch gelandet. Ne? Hat Gott einfach souverän geführt. Ja, das ist schön. Also, wir nehmen das Land ein und zwar, du tust das, wozu Gott dich berufen hat. Und vergleiche dich bitte nicht mit anderen. Du musst wissen, du kannst nicht die ganze Welt retten. Die Grünen retten die Welt, aber nicht du. Na, klar. Tja, mein lieber Mann, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, aber wir sind unserem Auftrag. Einer rettet die Welt, ist Jesus Christus. Ich muss das nochmal klarstellen, falls jemand hier Zweifel hat. Nur einer rettet diese Welt, das ist Jesus Christus alleine, wenn er wiederkommt. Ja, und wir sind unserem Auftrag, sind wir treu. Und jeder an seiner Stelle. Und wenn du entsprechend deiner Berufung und deiner Begabung Gott dienst, dann ist es gut. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Das ist einfach so, wir sind limitiert. Deswegen sind wir ein Leib. Wir sind nur ein Glied des Leibes und nicht der ganze Leib. Und wichtig ist, Gott führt gerade seinen Leib zusammen weltweit und in diesem Land. Und zwar über alle Grenzen der Konfessionen hinweg und der Kirchen und so weiter, die ihn lieben. Und so als nächstes haben wir diesen Schild des Glaubens. Und der Glaube ist nach wie vor, so steht es, der wird, der kommt durch das Wort Gottes oder Predigt, ne? Und wird erzeugt durch den Heiligen Geist. Der wird dir geschenkt übrigens. Aber deine Sache ist, viel Worte Gottes aufzunehmen. Und der Heilige Geist erzeugt dann durch das Wort Gottes den Glauben, auch Erfahrungen und wenn wir treu sind. Das ist das Schild des Glaubens. Und der Glaube ist eigentlich der, der uns rettet von diesen Angriffen des Feindes. Weil viele Dinge begreifen wir nicht. Aber durch das Vertrauen zu Jesus wissen wir, er wird es wohl machen. Der Helm des Heils ist deswegen wichtig von 2. Korinther 10 her, weil unsere Gedanken laufend jetzt überhaupt mit diesen Medien beschossen werden. Stimmt's doch, oder? Und heute ist es ganz wichtig, dass wir rausfinden, welche Informationen nehmen wir auf und welche nicht. Übrigens, es fällt uns schwer, auch uns als Ehepaar, es fällt uns schwer, zu sagen, abzugrenzen. Aber ich denke, am wichtigsten ist, dass wir lernen, die Informationen des Himmels aufzunehmen. Denn hier unten sieht es nicht so gut aus. Also schütze deine Gedanken vor unnötigen Belastungen, auch vor Dingen, die du nicht ändern kannst. Und die du nicht ändern kannst, die nimm hinein in dein Gebet. Der Herr soll das in die Hand nehmen. Und dann kommt die Angriffswaffe, die werden wir nachher auch noch ein bisschen anschauen. Das ist nun das Schwert des Geistes, das kennt ihr. Und dann im Vers 18, dass wir, und das ist jetzt wichtig, dass wir immer, so oft wie möglich, alle Zeit mit Bitten und Flehen und auch im Geist wachen mit Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen, dass wir für uns beten, dass wir wachsam sind im Geist. Deswegen die die Sprachengabe haben, bitte viel in Sprachen beten. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber im Geist zu beten heißt nicht nur in Sprachen zu beten, sondern das zu beten, was der Geist Gottes dir eingibt. Versteht ihr? Das ist im Geist. Weil unsere Seele, die jault und die leidet und kennt er auch, ich auch, gell? Oder unsere Gedanken und so. Natürlich dürfen wir unser Herz vor Gott ausschütten, natürlich dürfen wir das. Aber wirklich erreichen werden wir durch unser seelisches Gebet nicht so viel in der unsichtbaren Welt und Autorität. Aber das, was wir im Geist beten, das kommt nicht leer zurück. Und das ist es, was wir gerade lernen. Denn ich sehe keine andere Alternative, muss ich sagen, für unser Land, als im Geist zu beten. Ich sehe keine andere. Und das nütze ich aus und frage den Herrn, wie er mich führen soll. Das ist die Waffenrüstung generell als eines. Das Zweite, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das Blut Jesu. Das ist uns ja auch bekannt, weil wir ja wissen, dass das Blut Jesu uns gerecht macht. Und da wir gerecht sind, sind wir auch geschützt vom Feind. In Offenbarung 12 wird uns beschrieben, ich denke, wo wir, also ich nehme an, da sind wir gerade mittendrin irgendwie. Und zwar heißt es dort ab Vers 10, 12, 10, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie, das sind also wir, sie haben ihn, nämlich den Verkläger, überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also, wenn wir unterm Schutz des Blutes des Lammes sind, wenn wir Vergebung der Sünden haben, wenn wir eine gute Beziehung zu Jesus haben, dann kann uns der Verkläger anklagen, wie er will, es trifft uns nicht. Wenn ich in Versöhnung lebe, dann lebe ich in Versöhnung. Wenn ich vergeben habe, dann lebe ich in der Vergebung. Und wenn dann hier der Pfeil kommt, hey, und da bist du noch nicht in Ordnung, und du weißt, doch, ich habe vergeben. Und wenn, dann bete ich gerade nochmals und vergebe nochmals und nochmals und nochmals. Weil ich unterm Blut des Lammes bin. Ich nehme übrigens, nehmt keine Anklage an. Jeder Mensch, der den anderen anklagt, ist ein Teil des Verklägers. Auch die Christen, die einander anklagen. Wollte ich euch mal sagen. Gott klagt dich nicht an. Wir müssen zwar alle miteinander mal erscheinen vom Gericht Gottes, aber Gott ist für dich. Wer mag wider dich sein? Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also die Anklage, die kommt nicht von Gott, sie kommt vom Ankläger. Bitte nimmt's. Also das müssen wir lernen. Auch wenn wir Dinge klarstellen, bitte keine Anklage. Auch zwischen Ehepaaren und so ist manchmal schwierig zu sagen, hey, ich klage dich nicht an, ich will bloß manche Dinge klarstellen. Na ja, auf jeden Fall ist es nicht ganz so einfach. Na? Ja, aber es ist wichtig. Anklage? Nein, nichts für uns. Und wir überwinden Satan persönlich und alle Finsternismächte Kraft des Blutes des Lammes, weil wir dann unterm Schutz des Auferstandenen sind. Und das Wort ihres Zeugnisses oder das Wort ihres Mundes, wir überwinden den Feind, wenn wir Göttliches aussprechen, wenn wir unterwegs sind mit dem Wort Gottes. So überwinden wir ihn. Ich habe das auch selber erlebt, schon im Befreiungsdienst. Und jetzt kommt das Dritte. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir gehen in eine Zeit, wo jeder von uns geprüft wird, ob er bereit ist, für Jesus zu sterben. Manchmal denke ich, schade, dass ich schon so alt bin, weil die jungen Leute sagen, ja, der Alte, sagen sie vielleicht nicht, dass, aber auf jeden Fall, der kann ja leicht sagen, ja, klar, bereit zu sterben. Aber wir jungen Leute, wir wollen leben. Aber man glaubt nicht, wie die Alten auch leben wollen. Auf jeden Fall, es ist wirklich so, diese Bereitschaft, sein Leben ganz Jesus auszuliefern, ist wichtig. Ich meine, man wird gerade vorbereitet. Denn, das sage ich euch wirklich als ein Geheimnis, nur der bereit ist, für das Lamm zu sterben, der gehört zur Braut. Wenn also der Bräutigam gestorben ist für die Braut, dann ist es Bedingung, dass die Braut genauso bereit ist zu sterben für den Bräutigam. Ist eigentlich logisch, oder? Das hört sich jetzt so leicht an, aber das Gute ist, wir werden langsam trainiert. Merkt ihr das? Aha, wir werden langsam trainiert. Und manchmal denke ich, okay, wenn es so weitergeht, da kann man rechnen. Es könnte sein, dass ich eines Tages nur mit den Kleidern, die ich hier am Leib habe, mein Haus verlasse. Und wenn es kommt, dann war ich darauf vorbereitet. Ja, das kann kommen. Aber da muss ich mir keine Fluchtwege ausdenken oder andere Dinge. Versteht ihr? Es ist wichtig, den Weg mit Jesus zu gehen. Ob ich lebe oder sterbe, wie wir vorher hörten. Also das ist wirklich wichtig, weil nur die haben diese Kraft, den Bösen zu überwinden, Satan selber. Weil sie die Gesinnung Christi haben, stimmt's? Die Gesinnung Christi. Und das ist etwas, wo wir geübt werden und auch manche vielleicht Krankheiten, Widrigkeiten, und ihr kennt ja auch ein bisschen so meine Geschichte, dass ich oft mit dem Tod konfrontiert war und dass ich lebe, ist ein riesiges Wunder, ein paar Wunder, nicht bloß eins. Dadurch, das ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn du schon öfters mal fast tot warst oder warst schon, dann und kommst wieder zurück, dann hast du ein bisschen Vorahnung. Und das ist ein riesiger Vorteil. Aber wir alle sollten da bereit werden für Jesus. Aber, das möchte ich auch noch mal sagen, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich leide weder gern, noch sterbe ich gern. Wollte ich das auch mal sagen, ne? Ja, sondern ich lebe gern. Ja, also ich leide nicht gern und ich sterbe auch nicht gern. Ne? Also passt auf vor den Religiösen. Ne? Selbst Jesus war nicht religiös. Noch im Garten Gethsemane hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. So ist es. Und so wird es uns auch ergehen. Vater, wenn es möglich ist. Und er wird uns dann richtig führen. Ihr merkt, wenn wir diese Gesinnung haben, dann kann der Feind uns nicht mehr überwinden. Amen. Ja, wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt, erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Also das ist das, wo wir gerade vorbereitet werden. Nur dass er das ist einfach, für mich ist es relativ einfach, weil ich sehe, dass die wunderbaren über 70 Jahre, die ich erleben durfte, scheibenweiß, ja, sterben die. Mit sichtbaren Augen. Ich sehe das alles. Das stirbt, wird mehr oder weniger kaputt gemacht. Wo Gott uns gesegnet hat, so in unserem Land. Das darunter leide ich, denn ich liebe unser Land. Gott hat die Nationen geschaffen, auch unsere Nation ist im Willen Gottes. Ja, bei allem Guten und allem Schlechten, was wir hinter uns haben. Dann ist es wichtig, mit dem Wort Gottes umgehen zu können, weil ihr seht, das ja, ihr wisst ja auch aus dem Hebräer, da steht es, Hebräer 4:12, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wer mit dem Wort Gottes umgeht, das ist ein zweischneidiges Schwert, das Schwert, das trifft nicht nur andere in positiver Weise, es ging ihnen durchs Herz, durch das Wort des Petrus und 3000 Leute kamen zum Glauben. War das gutes Schwert? Ich denke schon, das möchte ich auch gerne. Na? Also, aber gleichzeitig wurde Petrus auch durch das Schwert getroffen. Naja, er war auch am Ende. Dieses zweischneidige Schwert des Wortes Gottes ist sowas von wichtig und deswegen kann ich nur sagen, schau, dass du dich täglich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Ich habe auch junge Leute, die ich ein bisschen begleite, und ich sehe, oh, die kennen sich überhaupt nicht aus in der Bibel. Ja, aber sind gläubig und sind schon jahrzehntelang oder wie lange auch in der Gemeinde, von klein auf. Aber sie wissen nicht, was in der Bibel steht. Und das ist wichtig. Bitte Wort, Wort, Wort. Nur der Wort, das Wort in sich hat, kann auch mit dem Wort kämpfen, wie Jesus gesagt hat, im Satan, es steht geschrieben. Das darfst du auch sagen. Es steht geschrieben. Und als ich einmal, Befreiungsdienst ist noch nicht so lange her, einem, ob es ein Dämonenfürst war, das war es mindestens, vielleicht war es sogar noch, was weiß ich, er hat sich auf jeden Fall gesagt, ist kein Dämon. Und dann fiel mir nichts mehr ein und ich habe das Wort Gottes zitiert. Dann sagt wirklich diese Finsternismacht, jetzt liest du mir aus der Bibel vor. Dann sage ich, ja natürlich, das geschieht dir. Hab keine Zeit für solche Dinge. Und pschup, war wie ein Blitz weg und die Person war sofort frei. Das war das Resultat. Lerne, mit dem Wort Gottes zu kämpfen. Ich komme oft in Situationen, da fällt mir nichts mehr ein. Da weiß ich nichts mehr, was ich tun soll. Da ist das Wort Gottes immer meine Rettung. Es steht geschrieben. Und ich kann es nur appellieren. Jeden, den ihr trefft, jeden Christ, haltet ihn an, das Wort Gottes zu lesen. Das ist so wichtig, dass es in uns ist. Dann kann es der Heilige Geist übernehmen, wenn es nötig ist. Also das Schwert des Geistes ist sowas von wichtig. Das war die dritte Waffe. Die vierte, das kennt ihr jetzt schon. Ihr seid eine Gemeinde des Lobpreises. Und da kann ich euch nur beglückwünschen. In Psalm 149 ist ein wunderbarer Psalm, wobei die ganzen Psalmen voll sind mit Lobpreis Gottes. Nur hängt es hier jetzt mehr mit dem geistlichen Kampf zusammen. Da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen sollen ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder ziehen und seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken, mit Harfen sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen in seinem Volk. Er hilft den Elenden herrlich. Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und riemen ihn auf den Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, ja, und entsprechend dann eben agieren. Also, Lobpreis kann ich bei euch ganz kurz machen, da seid ihr ja voll drin. Und ich kann euch nur beglückwünschen, Lobpreis ist eine ganz starke Waffe. Ich habe schon gesehen, früher auch bei uns im Zentrum, als wir Lobpreisabende hatten, Gebetsabende. Und im Lobpreis sah ich plötzlich, wie starke Engel gekommen sind. Das waren Kampfesengel. Die haben, während wir Gott groß gemacht haben, ihn gelobt und gepriesen haben, haben den Auftrag gekriegt und haben das Werk des Allmächtigen getan bei uns in der Gegend. Und das macht ihr auch. Ja? Also nicht, dass ihr euch nur wohlfühlt, wenn ihr hier tanzt, lobt, preist und so weiter, so wie es geht, sondern ihr bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Manchmal bekommen wir auch Unterstützung von den himmlischen Chören, manchmal hören wir Instrumente, die gar nicht da sind. Und man denkt, wo kommt die Fülle des Gesangsherz? Kann gar nicht sein, wir sind so wenig. Kennt ihr das? Ah, wunderbar. Also, da machen wir weiter. Also Lobpreis und Anbetung sind eine starke Waffe, damit habe ich alles gesagt. Lobpreiser sind nahe im Herzen Gottes. Was ein bisschen schwieriger wird, ist dann das Fasten und Gebet. Dass man Gott sucht, das hatte ich heute Morgen die Bibelstelle auch schon in 2. Chronik, aber das gilt für uns alle. Das ist der berühmte Kampf mit dem Josaphat, wo er bedrängt wurde durch 3 Völker. Und da heißt es, Vers 3, 2. Chronik 20, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. In diesem einfachen Vers steht viel Wahrheit. Nämlich, in jeder Situation, wenn der Feind übermächtig tobt, was auch immer dir passiert in deinem Leben, Nummer 1, was machst du? Du suchst den Herrn. Aber jetzt muss ich doch was tun. Jetzt muss ich schnell meinen Anwalt einschalten. Oder ich muss dies oder jenes tun. Nein, musst du nicht. Als erstes suche in deiner Situation Gott. Übrigens, ich habe den Vorteil, ich bin so gut versichert, dass ich immer zum Chefarzt gehe. Und der hat einen Namen, der hat einmal Sprechstunde. Der heißt Jesus Christus und ist Jahwe Rophe, mein Arzt. da gehe ich zuerst hin. Und dann sehe ich, manchmal, da heilt er mich, ruckzuck. Manchmal sagt er, hey, jetzt gehst du dorthin zu den Menschen oder zu dem Arzt oder machst das oder nimmst die Medikamente oder dich. Das habe ich jetzt gelernt. Übrigens funktioniert das. Der Herr kennt sich mit Medikamenten hervorragend aus, habe ich festgestellt. Ich probiere das immer aus. Na, und das ist wunderbar. Das wirkt dann auch. Ihr versteht, es ist ganz arg. Suche den Herrn als Erstes. Und dann entsprechend kommt der zweite Schritt. Er wusste, den Herrn muss ich suchen unter Fasten und Gebet. Übrigens, Fasten und Gebet ist super, aber bitte nicht religiös. Manche haben 40 Tage gefastet und gebetet und 2 Jahre später waren sie weg vom Fenster, nicht mal mehr gläubig. Das gibt's doch. Deswegen, Fasten und Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und das, was der Herr dir sagt, das tu. Also ich habe das jetzt gelernt über Jahre. Ich habe mein Fastenprogramm, das ich mit dem Herrn abgestimmt habe, und da fahre ich gut seither. Also ich bin jetzt nicht so der Faster, sondern nur, wenn ich denke oder wenn ich sehe, dass es nötig ist. Aber hier kamen sie zusammen, den Herrn zu suchen, ganz Judäa. Zweimal heißt es, Vers 4. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Wir haben also in 2 Versen 3-mal, sie suchten den Herrn. Ist das nicht auch etwas für uns? Ja. Manchmal unter Fasten und Gebet, manchmal ohne Fasten und Gebet. So, je nachdem. Und bei ihnen war das also so, dass sie dann Gott groß gemacht haben in den Versen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist gut, wenn du Gott suchst, mach ihn groß. Also das sind die Verse, mal Verse 3 bis 6. Sag ihm, er hat alle Macht und Gewalt. Und sag Gott, der Allmächtige regiert. Sag Gott, wer er ist. Sag es den Mächten, wer dein Gott ist und was er alles tun kann. Und dann haben sie eben zusammen weiter Gott gesucht. Und das hat dann sich ganz, ganz positiv ausgewirkt. Übrigens, wenn ich selber im Fasten bin, dann sage ich dem Herrn immer und sage zu ihm, Hebräer 11, Vers 6, wer also richtig glauben will, muss glauben, dass Gott ist, und die ihn suchen, bekommen ihren Lohn. Und wenn ich dann mal wieder Gott richtig gesucht habe, ernstlich sage ich, Herr, wo bleibt der Lohn? Ich habe dich jetzt gesucht, 3 Tage. Wo bleibt der Lohn? Noch nie blieb der Lohn aus. Diesmal war das Ergebnis Corona. Aber okay, makaber, aber immerhin, das war so. Na, also hat mich den ganzen religiösen Menschen in mir erschüttert. Ne? Kann ja nicht sein. Ne? Du suchst 3 Tage unter Fasten und Gebeten, Herrn, stundenlang, und dann kriegst du Corona, aber es war in seinem Willen und es war gut. Amen. Jawohl, sage ich einfach so. Es war für mich offensichtlich das Beste. Und deswegen sage ich ja, zu Gottes Wegen. Aber der Lohn fiel sonst immer viel besser aus. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wie viel Gewinn ich dadurch habe. Das weiß nur der Herr, dass ich jetzt eine gewisse Freiheit habe, das nächste halbe Jahr. Also, das ist schon mal gut, dann sehen wir weiter. Also ihr seht, es ist wirklich wichtig, Gott zu suchen. Und er führt Wege, okay, aber inzwischen weiß ich, er meint es immer gut mit mir. Und übrigens mit dir auch. Er meint immer gut mit dir, auch wenn du seine Wege nicht verstehst. Das zu begreifen, ist wunderbar. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir die nächste Waffe. Das ist die 6. Waffe, dass der Geist Gottes kam dann auf einen, der prophetisch geredet hat. Das war der Jahasael. Der hat dann prophetisch geredet, und ihr könnt es ja selber nachlesen von der Zeit her, ab von Vers 13 bis 17, ich gehe das einfach etwas schneller jetzt durch, der hat dann geredet unter dem Geist Gottes und hat dann geredet, ihr sollt euch nicht fürchten, Vers 15, und nicht versagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das übrigens ist meine Geheimwaffe. Seit über einem Jahr nicht ich kämpfe, sondern Gott kämpft für mich. Kommt in der Bibel oft vor. Nicht ihr kämpft, sondern lass Gott für dich kämpfen. Das ehrt ihn. Und dann kommt die Anweisung, was sie alles machen sollten. Und dann sagt der Prophet, Vers 17, nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht. Steht und seht. Übrigens, wenn man Epheser 6 besser auslegt, dann geht es darum, dass wir, wenn der Feind uns angreift, dass wir noch stehen. Wisst ihr das? Aha. Dass wir noch stehen, dass es uns nicht umhaut. Steht und seht die Hilfe des Herrn. Fürchtet euch nicht, er macht ihnen Mut, seid unverzagt, der Herr ist mit euch. Und aufgrund dieses prophetischen Wort fielen sie alle vor Gott nieder und beteten den Herrn an. Wenn wir in Autorität beten wollen, brauchen wir auch das prophetische Wort, bitte. Sei es in der Schrift oder so. Morgen machen wir ja weiter mit Geistesgaben. Ne? Dieses prophetische Wort, das braucht ihr immer wieder. Dass er dann das Richtige tut. Und sie waren dem prophetischen Wort gehorsam und haben dann richtig reagiert. Denn da heißt es im Vers 20, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Aha, das ist doch für uns, ne? Dass wenn wir unserem Gott vertrauen, dann werden wir sicher sein. Wer ist unsere Sicherheit? Unser Gott, nicht unser Staat oder irgendjemand anders. Gott ist unsere Sicherheit, auch in Zukunft. Er ist unsere Sicherheit. Und ihm glauben wir, den Propheten glauben wir, wobei es viele Prophetien gerade gibt und wir müssen rausfinden, welche wirklich von Gott sind. Und wenn wir das rausgefunden haben, dürfen wir da entlang gehen. Das ist nicht ganz so einfach zurzeit. Und da haben wir gelingen. Und sie haben was begriffen. Dann haben sie eben Sänger aufgestellt vor dem Heer, die davor hergegangen sind, die schon vornherein dem Herrn Danke gesagt haben, denn seine Barmherzigkeit ist ewig. Das ist gut, das gefällt Gott. Und so war es dann auch so, dass der Herr für sie gekämpft hat, als sie dann das Heer des Gegners sahen, hatten die sich alle gegenseitig umgebracht. Die Ammoniter, die Moabiter, die haben sich gegenseitig ausgerottet und die Leute vom Seir auch haben sich gegenseitig ausgerottet. Warum? In dem Moment, wenn wir Gott die Ehre geben und ihn anbeten, kommt die unsichtbare Welt, die kommt durcheinander, Dämonenfürsten. Könnte das ein Grund sein, warum wir nicht mehr anbeten, loben und preisen sollen? Damit die Dämonenfürsten nicht durcheinander kommen in unserem Land. Und was machen wir? Was machen wir? Manchmal bin ich allein unterwegs bei uns in Weinbergen. Wir haben ein Tal, das ist ungefähr ein starkes Kilometer, breites Tal, 1 bis 2. Und wenn ich da singe in den Weinbergen abends im Gebetsspaziergang manchmal, wenn es über mich kommt, dann hört man das im ganzen Tal, über die ganze Stadt. Und ich sage, hört, wer ist Sieger hier? Wer ist Sieger? Und Leute, deswegen, wenn wir Gott loben und preisen und ihn anbeten, eigentlich hätten die Großkirchen das nie erlauben dürfen, dass das verboten gehört. Das sage ich jetzt. Ich weiß, dass es ein Risiko ist. Kommt auch ins Internet, aber das nehme ich auf mich. Weil das Lob Gottes darf dir nie und niemand verbieten. Weil das Wichtigste ist. Gottes Lob soll immer da in unserem Munde sein, im Kleinen und im Großen. Aber okay. Man kann auch Gott loben und preisen und entsprechend Rücksicht aufeinander nehmen, gesundheitlich. Kann man machen. Aber so generell, wie das hier war, ist die Frage, ja, wem gefällt der Lobpreis nicht? Und dort damals, die Völker waren unter diesen Dämonenfürsten, unter diesen Starken, versteht ihr? Und jetzt haben die da unten anstatt gekämpft, haben die Gott gelobt und gepriesen. Die waren ja total aus dem Häuschen da oben. Die haben durchgedreht. Die haben nicht mehr gewusst, was sie machen sollen. Und die da unten am Draht waren, die haben sich gegenseitig umgebracht. So einfach funktioniert das. Also ihr seht, das Lob Gottes bewirkt den Sieg. Amen. Wenn wir Gott groß machen, auch heute noch, bewirkt den Sieg. Ob wir nun singen oder das laut reden, das ist egal. Aber Gott groß machen, ihn loben und preisen, ist so elementar wichtig. Und der Herr führt für uns den Kampf. Deswegen ist Lobpreis und Anbetung eine ganz starke Waffe. Aha, okay, ihr seht es. Es ist so wichtig. Ja, was hier noch drin steht, ist auch diese Anbetung und Demut, gehorsam zu sein. Ihr seid verrückt, hier geht's in den Kampf und ihr schickt die Lobpreisleute voran und die mit den Waffen kommen hinterher. Das ist ja nicht in Ordnung, oder, hier oben. Na? Ja, also, aber wenn Gott etwas sagt, dann hat er gesagt, nein, ihr kämpft nicht, ich kämpfe. Und so wird es auch heute sein. Ordne dich dem Reden Gottes einfach unter. Das ist ganz arg wichtig. Und was war dann das Ergebnis? Vers 26. Das Tal wird bis heute Lobetal genannt, weil sie Gott die Ehre gegeben haben und sie haben die Beute ausgeteilt. Ein weiterer Punkt ist ganz wichtig. Das Gebet in Einheit. Matthäus 18, ich zitiere wegen der Zeit, wenn zwei oder drei eins werden, um was sie bitten, das wird ihnen geschehen. Oder wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Dieses Gebet der Einheit. Und ihr seht, das ist doch eine gute Sache. In Corona-Zeiten zu zweit, zu dritt darfst du zusammenkommen. Hat Jesus das damals schon gewusst? Und das ist genau das, was wir umsetzen, auch in unserem Haus. Und das hat einen Wert, zwei oder drei. Komm zusammen. Deswegen haben wir in unserem Haus eine kleine Hauskirche gegründet. Sind wir natürlich jetzt entsprechend den Auflagen ganz wenig und Gebetskreis immer genauso wenig, aber deswegen nicht weniger effektiv. Versteht ihr? Und das war wichtig, das war gut. Macht's bitte auch, zwei oder drei in meinem Namen. Dann wird Gott euch erhören. Diese Einheit. Übrigens, wenn man weniger Leute ist, ist man sich schneller eins. Glaubt ihr das? Ja? Aha. Und Jesus sagt, in der Einheit liegt die Kraft. Eine weitere Waffe ist, und das hatte ich heute Morgen schon gesagt, in Johannes 17, 6 und 11 sagt Jesus im sogenannten hohepriesterlichen Gebet, sagt Jesus, Vater, ich habe ihnen deinen Namen offenbart oder kundgemacht. Also in dem Namen des Vaters liegt enorme Kraft. Und das ist sehr, sehr wichtig. Im Vers 6, da heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und Vers 11, Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind. Wenn wir die Namen Gottes, und die gibt es ja vielfältig, wenn wir die erheben, erheben wir den Charakter der Majestät Gottes, des Vaters. Und Jesus hat nichts anderes gemacht, er hat den Vater geehrt und der Vater hat geantwortet durch Zeichen und Wunder. Und übrigens, so wird es bei uns auch sein. Und deswegen hebt den Namen Jesu hoch, Kinder, ein alter Lobpreislied, ja? Als Banner weit über unserem Land. Ja, hebt ihn hoch, den Namen Gottes und sagt alles, was unser Gott kann und ist. Das ist eine unwahrscheinliche Waffe, denn Gott steht hinter seinem Wort und er handelt entsprechend dem, was wir sagen. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Die Gerechte geht dorthin, er schützt sich. Also dieser Name, das war das Geheimnis von Jesus. Und so lerne ich in meinen Lobpreiszeiten, in meinen Gebetszeiten, den Namen Gottes groß zu machen. Und dieser Name wirkt, was er getan hat. Jetzt kommt meine letzte Waffe und dachte ich, geht aber schnell. Ich zitiere die zwei Bibelstellen, 1. Mose 12, 7 und 8 und auch 1. Mose 13, 3 und 4. Da geht es um Abraham. Und zwar, Abraham, müsst ihr euch vorstellen, er war zwar ein reicher Fürst, er hat viel Gesinde gehabt, allein 300 Knechte und so weiter. Also da war schon was dahinter. Das war also jetzt nicht ein armseliger Mensch, sondern wirklich angesehen dort. Und der kommt in ein Land, das voll mit dämonischen Mächten ist. In ein Land, wo diesen Dämonenfürsten laufend Menschen geopfert wurden, so wie heute bei der Abtreibung. Laufend Menschen geopfert wurden, also mit dem Blut unschuldiger Menschen bekommen die dämonischen Mächte mehr Autorität. Und jetzt kommt er da rein und will das Land einnehmen nach dem Willen Gottes. Und welche Waffen hatte er? Er kam an die Städte, wie wir lesen, die zwei Bibelstellen, die ich euch gegeben habe, also 1. Mose 12, 7 und 8 und 1. Mose 13, 3 und 4. Dort heißt es, er baute dem Herrn einen Altar und er rief den Namen des Herrn an. Was hat er gemacht? Der hat nur in die unsichtbare Welt bei seinem Altar hat er die Größe Gottes über damals Kanaan ausgerufen. Wow, ist interessant. Nicht einmal lesen wir, dass er gegen die Mächte gekämpft hat, sondern der Name des Allmächtigen hat für ihn gekämpft. Und heute hat Israel dieses Land und wird es auch, solange die Erde besteht, behalten, was auch kommt. Merkt ihr was? Ganz einfach, den Namen Gottes anrufen, ihm die Ehre geben. Du kannst zu Hause einen Altar für den Herrn haben und den Namen des Herrn anrufen, oder nicht? Ja klar. Und das sollten wir sagen, überall in unserem Land brauchen wir diese Altäre, wo der Name des Herrn angerufen wird. Ob Gemeinden oder Hauskirchen oder kleine Zellen, wie die sich nennen, ist mir vollkommen wurscht. Aber sie sollen eins sein und sie sollten den Namen des Herrn anrufen. Und da brennt das Feuer, was schon auch John Molinde gesagt hat, dass er viele, viele kleine Feuer in Deutschland sieht. Und die werden gerade so vielleicht aus der Verzweiflung heraus entfacht. Das ist doch gut, oder? Also, bitte tut's. Tut's im Kleinen. Für uns war das nicht ganz einfach, weil man kann sich an die Unabhängigkeit gewöhnen. Jetzt hat man endlich mal keine Gemeinde mehr im Hals. Naja, darf man ja nicht so sagen. Aber als Pastor, jetzt ist man endlich frei. Jetzt kann man endlich das tun, was der Herr will und was man selber will. Na, das kann man jetzt tun. Und jetzt hat man so richtig frei die ganze Woche und wie der Herr führt und leitet. Wunderbar alles. Und jetzt kommt's. Jetzt. Jede Woche ein Gebetskreis. Jede Woche Hauskirche. Ja, und? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mir so ein Weilchen überlegt, ob ich das mache. Aber der Herr hat mich überzeugt und habe es nicht bereut. Ja, ganz im Gegenteil. Jetzt bete ich auch noch für Israel, Jesaja 62 per Zoom und so weiter. Weil ich sage, hey, wenn ich zu Hause bin, habe ich ja nichts Besseres zu tun, als zu beten und so. Aber du bist erfüllt. Du gehst erfüllt ins Bett, wenn du anderes Zeug machst. Und wenn du dich aufregst über das, was im Fernsehen kommt oder im Internet. Auf jeden Fall ist es viel besser, hier wirklich den Herrn zu suchen. Also ihr seht's, diese Waffen möchte ich nur ganz kurz, da bin ich aber schon fertig, nochmal wiederholen, dass ihr auch die 10 Waffen zusammen bekommt, wobei ich die Waffenrüstung als ganze Waffe gesehen habe. Das war die erste. Dann die zweite war das Blut Jesu und die Bereitschaft, sein Leben hinzugeben. Oder das Wort Gottes weiterzugeben. Die dritte Waffe war das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, das zweischneidige Schwert, dritte Waffe. Vierte war Lobpreis in Worten, mit Musik, mit Psalmen. Die fünfte Waffe war Fasten und Gebet und dabei Gott suchen und seinen Willen. Die sechste war Gott groß machen, aber in erster Linie auch hören auf das prophetische Wort, Geistesgaben einsetzen, Sprachengabe einsetzen, Prophetie einsetzen und das ins Dasein beten. Das siebte war Anbetung in Demut und Gehorsam, dass der Herr für uns kämpfen kann und er bekommt dann auch die Ehre. Die achte Waffe war das Gebet in Einheit. Die kleinste Gruppe. Das neunte war den Namen Gottes proklamieren, den Sieg Jesu rühmen, dass er seinen Namen offenbart und wir eins werden. Und die zehnte Waffe war fast wie eine Wiederholung. Abraham baute dem Herrn Altäre und rief den Namen des Herrn an. Also das ist fast, aber das war mir halt nochmal wichtig, weil man das gut sich merken kann als eine starke Waffe. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Erfolg. Ja, beim Beten in Autorität. In Autorität. Und ich sage euch jetzt schon, euer Gebet wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Und denk nicht zu gering von dir, sondern sei treu in dem, was dir gegeben wird. Der Herr wird dich über viel und mehr setzen. Und Freude wird freigesetzt in deinem Leben. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Ja, Herr, es wird nun ernst. Wir können nicht mehr Kirche spielen oder im Kindergarten bleiben als Christen, sondern wir werden nun erwachsen, egal wie alt das wir sind. Wir werden erwachsen im Geist und im Glauben. Und als königliche Priester und Priesterinnen stehen wir ein für unseren Gott. Wir wissen, der Allmächtige regiert in unserem Leben, auch in unserem Land und letztlich weltweit. Auch wenn der Feind viel Raum bekommt von Gott zurzeit. Ich danke dir, dass wir hier uns im Trainingslager von dir befinden, auf die Zeiten, die kommen, dass wir stark werden im Glauben im Herrn, dass wir lernen, wie wir Gott suchen können, beten können, agieren können, uns auch schützen. Ich danke dir dafür und ich preise dich. Herr, das, was heute Abend gut war, versiegle du in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Und erinnere uns daran durch deinen guten Heiligen Geist, wie wir die Worte einsetzen, umsetzen können. Ich danke dir für diese Gemeinde, die das Lob Gottes hochhält. Dein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht schamrot werden. Denn der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen aus alle ihren Nöten. Seht und schmeckt, wie freundlich der er ist, und vertraut ihm. So seid gesegnet im Namen des allmächtigen Gottes und nehmt das gute Land ein, das Gott euch gibt. Ich segne euch in dem Namen des Herrn. Amen.